Manchmal fühlt sich das so an, als würden wir dich zum Podcast zwingen, Micky.
Ja, aber es ist die richtige Attitüde. Es ist die richtige Attitüde. Dass ihr müsst auch mal begreifen, was zum Starsein dazugehört. Ja. Und das ist einfach eine grundsätzliche Genervtheit, die immer darauf schließen lässt, dass man es eigentlich gar nicht nötig hätte und das eigentlich nur im Dienste der Allgemeinheit macht. So, das nennt man so ein bisschen das Falco-Syndrom. Das bedeutet allerdings auch, dass es mit mir höchstwahrscheinlich ein unrühmliches Ende nehmen wird. Das ist so ein bisschen das Negative an der ganzen Geschichte.
Den Geländewagen hast du ja schon gekauft dafür.
Out of the dark!
Das Problem bei Falco war aber nicht der Geländewagen, sondern das Gelände drumherum. Ne?
Man muss einmal sagen, für viele, die dich jetzt erst kennengelernt haben bei Duell um die Welt, bei uns trittst du immer auf, als würden wir dir Chilischoten zu fressen geben. Also das ist einfach so.
Das ist absolut korrekt, ja, das stimmt.
Ich wollte gerade sagen, du als Star, da habe ich ein relativ unscharfes Bild.
Ich wollte mit was ganz anfangen. Ich sage hier ist er, Micky Beisenherz, der Kannibale vom Roten Baum.
Schön.
Nee, aber oder pass auf, noch einer. Und natürlich bist du heute auch unser Schalke-Korrespondent. Wenn jemand weiß aus nächster Nähe, wie es ist, wenn andere sich zerfleischen, dann doch Micky Beisenherz.
Das ist absolut korrekt. Andererseits muss man auf Schalke sagen, wer soll sich denn da noch zerfleischen? Da ist ja niemand mehr. Ne? Die Frage ist ja wirklich, wer hat denn überhaupt Schneider und Co. und überhaupt entlassen? Wer ist denn da?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, wirklich. So, wer ist denn da hingegangen und hat gesagt, ihr seid entlassen? Wer soll denn das
Alfred
sein?
Alfred Draxler.
Ja. Es ist so, ich habe mir das auch vorgestellt, so ein langer Tisch wie bei Momo und die grauen Männer. Da saß dann am Ende Armin Müller-Stahl, also die graue Eminenz im Hintergrund und so fünf ältere Herren in schwarzen Anzügen mit Fliege, die einen mit Fliege, die anderen mit sehr langen Krawatten, haben das dann entschieden. Ich habe es auch nachgelesen, es gibt irgendwo noch ein Gremium, das darüber entscheidet, aber die Namen kennt man nicht. Das sind wirklich die Unbekannten auf Schalke und die haben jetzt verfügt, dass es jetzt nicht mehr geht. Wo du so sagst, da seid ihr jetzt drauf gekommen? Also es ist wirklich verrückt.
Schalke passt ja so ein Stück weit eigentlich auch zu unserem heutigen Werbepartner. Also wenn man
das mal den natürlich
pass
gerne.
Auf, aber wenn du mal den folgenden Satz liest. Die Modeindustrie ist krank. Wir produzieren, also die Welt produziert mehr als je zuvor und die Menschen tragen ihre Kleidungsstücke immer weniger. Die Menschen haben einfach die Wertschätzung für Kleidung verloren.
Ach, du meinst die Wegwerfgesellschaft, du meinst der fünfte Trainer die Saison. Schalke 04, die Bundesliga generell und die Schalke im Besonderen haben das Verhältnis zum Trainer verloren. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ask it, ändert das.
So ist es. So, zwar nicht beim FC Schalke, aber zumindest in deinem Kleiderschrank, weil du dir nämlich überlegen kannst, einfach mal den Kleiderschrank aufmachen und mal gucken, so, was sind eigentlich die Stücke, die ich gekauft habe und dreimal getragen habe und seitdem liegen sie da in irgendeiner Form im Kleiderschrank. Sie sind natürlich produziert worden, es ist Wasser verbraucht worden, es ist die Umwelt verschmutzt worden, es sind Ressourcen in irgendeiner Form ausgebeutet worden, dafür, dass man halt Mode dreimal trägt. Und das ist so ein bisschen das Prinzip von Ask It.
Ja, pass auf, es ist ja in der Kleidungsindustrie oder generell in der Industrie auch ein bisschen wie bei Schalke. Erst muss ein Baum dafür sterben und dann sind die Sachen zu groß.
So. Sehr schön. Sehr schön.
Ich denke, die Wortspielkasse ist ja schon zum Zerbersten gefüllt.
Übervoll.
Aber ich glaube, was klar ist, ist, glaube ich, so ein bisschen das System oder die Denke letztlich, die von Ask It versucht wird zu propagieren. Also das haben wir, glaube ich, jetzt deutlich gemacht, worum es geht. Ne? Asket.com ist die Website dafür, auf jeden Fall, um euch mal ein bisschen durch die Kollektion zu klicken. Ihr werdet sehen, es ist alles sehr basic. Es geht mehr darum, dass man sein Lieblingsstück findet und das einfach mit einer guten Qualität über Jahre hinaus tragen kann.
Genau, also das muss man vielleicht nochmal deutlich machen, denn das ist ja in der Verkaufe immer alles gut und schön, wenn man sagt, dass das nachhaltig ist, dass dafür kein Baum sterben musste, dass alle fair bezahlt wurden, das ist alles gut und schön, aber am Ende interessiert den Verbraucher vor allen Dingen eins, sieht das geil aus oder nicht?
So
und es sieht halt einfach sehr gut aus, es ist sehr schick, es sind sehr schicke Basics, die man dann halt eben zu einem fairen Preis und mit einem guten Gefühl kaufen und tragen kann und zwar sehr lange tragen kann.
Da bist du ja auch, im Grunde genommen bist du ja unser Vorreiter dafür, weil du hast ja einen einen zeitlosen Stil auch, ne? Also dein Rollkragenpullover, der ist ja auch nächste Saison noch schick und übernächste und übernächste und übernächste. Genau.
Da diese Brand wahrscheinlich auch von Asket kommt, ist Micky natürlich auch das perfekte Testimonial, weil wer ihn einmal schon gesehen hat, wenn er wirklich wieder nur Senf und Putenbrust ist, der weiß, der Mann kann auch, also der Mann kann Rollkragenpullover und er kann Enthaltsamkeit. Also für eine Firma, die Asket heißt, ist es einfach perfekt. So, das ist wie das, vorne drauf, mit dem Stempel.
Ja, das stimmt, das stimmt. So. Das ist total richtig. Ja.
Und wer jetzt Lust hat auf The Power of Timeless Style, der geht auf asket.com, asket.com und schaut sich mal an, was dort an Mode alles so gibt für euch. Ja, kurz mal durchatmen. Oh, seid ihr bereit? Alles, ja. Seid ihr bereit? Wollen wir denn anfangen? Es ist so, Kinder, es ist so viel passiert. Wir müssen anfangen. Musik bitte. Damit herzlich willkommen zu Fußball MML, eine neue Ausgabe eures Lieblingspodcasts. Und ich begrüße einen Mann, der sich überraschenderweise nicht zum Fressen gern hat. Hier ist Micky Beisenherz.
Das ist richtig. Ich bringe die Regel, ich bringe die richtige Würze rein.
Einen habe ich noch. Der Otto Schily von MML. Aber ich glaube, jetzt ist auch vorbei. Jetzt habe ich wirklich alles rausgehauen. Ich gehe jetzt auch wirklich, gleich. Ich gehe jetzt auch einfach gleich. Pass auf, das war die letzte Schote, die ich noch hatte.
Okay.
Komm, Zeit wird's.
Okay.
So. Fällt es mir natürlich total schwer, dich einfach irgendwie mit der Größe, aber ist es egal, du bist ja Größe an sich schon. Lukas Vogelsang.
Guten Tag, ich bin froh, hier sein zu können. Heute wieder im Studio mit meinem besten Podcast-Freund Mike Nöcker.
Soweit ist es schon. Ja. Soweit ist es schon.
Er hat mir 50 Euro zugesteckt, dass ich das sage.
Ich habe gesagt, wir haben total viel zu besprechen. Es gibt wahnsinnig viel zu sprechen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Bei Schalke, oder? Müssen wir ja im Zweifel.
Ich glaube ja.
Ja, man muss einfach sagen, lang nicht mehr so lange Gesichter im Doppelpass gesehen. Gestern eingeschaltet, direkt anhand der Visage von Alfred Draxler konnte ich ablesen, was bei Schalke passiert ist. Da hätte ich nicht mal wissen müssen. Ja, also blaue Socken und dann dieses sehr lange Gesicht von Alfred Draxler, da war klar, es ist nochmal in einer sehr langen Saison an sagen wir mal, Fehltritten, Unglücken und sonstigen Schikanen bei Schalke, haben sie nochmal einen obendrauf gelegt an diesem Wochenende.
Ja, das kann man nur wirklich sagen. Gab es das eigentlich schon mal, dass es 5 Trainer bei einem Verein in einer Saison gab? Ich weiß es
nicht. Ich glaube, hier ist ohne Gag jetzt, die einzige Vergleichsgröße ist tatsächlich der Hamburger SV. Es gab da in dieser Saison, ich gucke gerade nach
hier,
ne?
Wir sind hier empfangen worden, übrigens, wie gut, dass du nicht hier bist, Micky. Wir sind hier empfangen worden mit hässlichen schwarz-weiß-blauen Rauten, die hier wie in so einer Disco
an die Wände projiziert
werden.
Das ist wirklich der Partykeller für Absteiger.
Man muss dazu, alle über die Grenzen von Hamburg hinaus, die das möglicherweise nicht drauf haben, heute ist Derby. Also heute spielt der FC St. Pauli.
Und was wir hier auf dem Derby-Flurfunk mitbekommen haben, ist, es gab wohl mal eine Saison des Hamburger SV, in der auch Önning Trainer war. Und in dieser Saison gab es wohl auch 4 oder 5 Trainer. Aber das ist ja schon jetzt so, also nicht nur mit dem Peter Knebel-Gag, aber es ist ja wirklich nur die einzige Vergleichsgröße im Moment für den FC Schalke 04 ist der Hamburger SV. Nur mit dem Unterschied, dass der HSV in der zweiten Liga noch Geld hatte.
Ja, richtig. Und dass der HSV eine konkrete Aufstiegs- oder Wiederaufstiegsperspektive hat, die sehe ich beim FC Schalke etwas vorgreifend noch nicht so einfach. Wobei, das muss man ja fairerweise sagen, der HSV ist ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es nicht zwingend immer sofort wieder raufgehen kann. Ich glaube, es ist jetzt nicht zu wagemutig, wenn man den FC Schalke schon mal in der zweiten Liga verortet und sich dann vielleicht schon mal den ein oder anderen Gedanken darüber macht, wie schnell es wieder raufgehen möge. Und ich glaube, beim FC Schalke setzt man ein bisschen darauf, dass man dann eher so zum FC Köln werden kann, der wieder aufsteigt. Es kann aber halt eben auch sein, dass der FC Schalke eher so zum FC Kaiserslautern wird.
Die Gefahr ist natürlich groß, wenn sie zum ersten FC Köln werden, dass Horst Held zurückkommt. Das ist ja immer, man muss ja immer gucken, auch in der Historie, wer noch da war. Aber ich fand das letzte Woche beim Podcast sehr spannend, dass wir ich weiß nicht, aus gegebenem Anlass oder aus einem Gefühl heraus, einfach komplett das letzte Derby haben unter den Tisch fallen lassen. Dabei war das ja ein Anlass. Also Borussia Dortmund schlägt Schalke 04 und schießt 4 Tore. Und wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen, weil es so war, okay, es war auch nur ein Spiel. Aber es war natürlich eines, was in die Geschichtsbücher eingehen kann, weil es vielleicht sogar auf Jahre hinaus das letzte Derby gewesen ist. In der Bundesliga, im Pokal können sie immer noch aufeinandertreffen.
Genau. Ja, es deutet vieles darauf hin, dass es natürlich so ist. Also, das ist ja jetzt utopisch zu glauben, dass der FC Schalke sich noch retten kann. Die haben immer noch nur 9 Punkte. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und wie gesagt, der HSV hat es auch mal vorgemacht, mit nur 27 Punkten nicht abzusteigen. Ja, das stimmt. Aber das war, glaube ich, auch wirklich ein seltener Glücksfall in der Geschichte der Bundesliga, was sich so höchstwahrscheinlich nicht wieder ereignen wird. Und jetzt ist halt eben auch die Frage, mit wem soll es denn gelingen, nicht abzusteigen? So.
Theoretisch haben wir ja jetzt wie viele Spiele noch? 11?
Es sind noch elf. Und sie müssten 6 gewinnen. Also nochmal, sie haben in 39 Bundesligaspielen einmal gewonnen. Und jetzt erwarten wir von ihnen, dass sie in 11 Spielen 6 mal gewinnen. Es ist absurd.
Das ist ja klar.
Es ist auf jeden Fall besiegelt. Es geht nur noch darum, die in Berlin, Neukölln, bei Tasmania haben sich ja schon gefreut, dass ihnen der Rekord geblieben ist. Ja, längste Sieglosserie der Bundesliga-Geschichte. Aber Schalke, wenn sie keinen Punkt mehr holen, werden sie der schlechteste Absteiger aller Zeiten sein. Weil Tasmania hat, glaube ich, wenn man es umrechnet, 10 Punkte erreicht damals.
Ach, damals gab es noch die 2-Punkte-Regel.
Glaube.
Ja.
Ja, damals genau. Wurde aber
ja,
auch,
glaube ich... Ja, damals gab es nur die 2-Punkte-Regel.
Da wurde aber auch statt Elfmeterschießen mit Münzwurf entschieden. Also so lange, darüber sprechen wir.
Nein, ja. Also es wurde noch in Mark bezahlt.
Aber man sieht einfach die Tragweite, in Reichsmark wurde da, glaube ich, noch bezahlt. man sieht einfach die Tragweite, dass sozusagen die historischen Referenzen nur noch Tasmania und der HSV sind. Das zeigt dir einfach, wie tief du in der Krise steckst. Und wenn dann Matthias Groß auch noch gehen muss, der sich ja keinen Namen merken kann... Jetzt habt ihr überhaupt nicht gezuckt. Also war...
Was denn?
Er war halt einfach... Der
Ach
war
so,
zum
Matthias
Meter.
Groß, ah Gott.
Er war zum Meter.
Ja, aber denn, wenn der vierte Trainer gehen muss und der fünfte kommt, ja, und dann weißt du, dass Schneider gehen muss, der, und da beginnt das ja, also spulen wir doch nochmal zurück an den Anfang der Saison. Wenn du, und das haben sogar wir gesagt, wir haben gesagt, warum entlässt du den Wagner nicht früher, gibst einem neuen Trainer die Chance, eine ganze Vorbereitung zu absolvieren? Nein, du wartest bis zum zweiten Spieltag, ersetzt dann Wagner durch Baum und damit begann es. So kommst du natürlich bei der Ursachenforschung, die natürlich irgendwann bei Heidel beginnt und bei Tönnies, aber du kommst natürlich in der Gegenwart immer bei Schneider raus. So, jetzt geht Schneider, war klar schon vor dem Spieltag, er geht zur neuen Saison und jetzt muss er nach diesem Spieltag gehen, weil die Spieler auch noch die Absetzung von dem Trainer Groß gefordert haben, weil der sich ihren Namen nicht merken kann.
Und ja, wobei man da wirklich fairerweise, da muss man jetzt fairerweise auch mal sagen, das kann man nun Christian Groß nun wirklich nicht mehr vorwerfen, dass er sich die Namen der Spieler nicht merken kann. Niemand kann sich merken, wer da als Spieler überhaupt noch in Gelsenkirchen rumrennt. Da musst du schon wirklich Superbrain sein, dass du dir das überhaupt merken kannst. Also da muss ich sagen, also klingt schon wie Karl, also da muss ich, also da kann ich nur vorwarnen. Also da ist das ganz gefährlich.
Naja, es ist ja viel schwerwiegender, wenn du Kolasinac holst, wenn du Huntelaar holst und wenn du dann auch noch Mustafi holst, und das sind genau die Spieler, mit denen du eine Achse bauen willst, mit denen es vielleicht noch funktionieren könnte, und die sagen, pass mal auf, ist die eine Sache, dass er sich nicht merken kann, wie unsere Mitspieler heißen, aber wir wissen auch nicht, was das taktisch soll. Also Beispiel gegen VfB Stuttgart, die ersten 3 Gegentore sind wieder aus Eckstößen entstanden. Ich glaube, sie haben jetzt in 22 Spielen 24 Standard-Gegentore gefangen. Sie haben Endo von Stuttgart 2-mal einfach komplett nicht gedeckt, und da musst du kurz mal in die Taktik schauen. Christian Groß, und das habe ich noch nie gehört. Christian Groß spielt eine Mischung aus Raum- und Manndeckung. Und die Spieler haben gesagt, wir wissen, wir können damit nichts anfangen. Deswegen kassieren wir die Tore. Stellen Sie es doch bitte auf Mann- oder Raumdeckung um. Und er sagt, nee, wir spielen das so weiter. Hat in den letzten Spielen nicht funktioniert. Vielleicht klappt es gegen Stuttgart. Und dann, zack, steht es 3-0 und du hast dir wieder alles aufgrund dieser taktischen Finesse des Schweizers gefangen.
Ja, also Endo war auf jeden Fall sehr dankbar für dieses Konzept. Ne? Das hat ja für ihn sehr gut funktioniert. Oh boy.
Ja. Ich hab 2 Fragen. Frage 1 ist, Wo glaubt ihr, hat das Desaster von Schalke eigentlich angefangen?
In Gelsenkirchen.
Frage 2. Naja, also,
ja.
Nein,
ja.
Nein, sagt mal, wann, in welcher Zeitspanne ungefähr? Also könnt ihr euch an ein Ereignis erinnern, wo ihr sagt, im Nachhinein, in der Retrospektive, das hätte man nicht durchgehen lassen dürfen?
Ich glaube, wahrscheinlich waren sie unter Tedesco ein Hauch zu erfolgreich und haben sich dann überschätzt und in der Folge dessen ist dann ja die nächste Saison richtig beschissen gelaufen und ab da ging es ja eigentlich pausenlos nur noch bergab. Jetzt mal eine ganz provokante
kühne These, die kühne These.
Oh, da ist sie wieder.
Ich behaupte jetzt mal, mit Clemens Tönnies stünden sie besser da.
Oh.
So, damit will ich nicht Partei für Clemens Tönnies ergreifen, aber so schlimm Tönnies ist, er war aber eine Figur, an der man sich aus- und aufrichten konnte, dahingehend, dass da zumindest ganz oben jemand ist, der dieses Gefühl Schalke tatsächlich vorgelebt hat. Also ich versuche es jetzt mal so zu sagen, als Saddam Hussein nicht mehr im Irak war. Gut, ich breche an dieser Stelle ab, aber vielleicht...
aber dann ist ja die Frage nur, in welchem Loch ist denn Tönnies verschwunden? Ja.
Es ist zumindest eine Person da gewesen, die das Gefühl Schalke in der letzten Konsequenz vor und durchlebt hat. So, also das zumindest würde ich Clemens Tönnies immer lassen. Er hat zwar seiner Liebe, dem FC Schalke, auch teure Kredite gewährt, aber das Gefühl Schalke, dass dieses Steigerlied-Singen-Feeling, das zumindest hatte er noch mit in den Verein hineingetragen und dort gelassen. Und mit Tönnies ging auch der letzte Hauch Identifikation, was natürlich auch ein Krisensymptom ist, wenn ausgerechnet Clemens Tönnies noch die Schalke-Identität ist, an der man sich hätte ausrichten können.
Ja, du sagst, er steht für das Gefühl Schalke, aber er hat halt sonst für nichts anderes ein Gefühl. Und das ist natürlich das Problem und deshalb auch nicht tragbar. Und deshalb, also der Abgang von Tönnies ist ja richtig. Da muss man auch sagen, wie soll ein Verein darauf reagieren?
Ja, klar.
Aber ich glaube, dass du sehr recht hast mit dem, was du sagst. Ich glaube, diese Vizemeisterschaft, die Maike immer negiert, das war der Anfang vom Ende, weil altes Bierhoff-Zitat, ne, im Erfolg machst du die größten Fehler, das hat ja über vieles hinweg getäuscht. Und dann dachte man, okay, das klappt so, da waren schon die zu teuren Spieler da, da war der Kader auf Kante genäht, aber da haben eben noch so Einzelspieler wie Naldo und so drüber hinweg getäuscht. Und dann begann der Abstieg. Und vielleicht, Mike erzählt ja immer die Geschichte von Keller, den man eigentlich hätte behalten können. Mhm. Im Rückblick kannst du sagen, ja komm ey, dann hättet ihr doch einfach mal mit Tedesco was aufgebaut, ja, bevor ihr jetzt hier seitdem 10 andere Trainer verschlissen habt. Schlechter wäre es auf keinen Fall gelaufen.
Ja, ist auch was dran, wobei ich auch sagen muss, also zu beiden, zu Tönnies und auch zu Tedesco, die Frage, wenn ich sie beantworten würde, deswegen habe ich sie ja auch gestellt, ich glaube, die Demission von Benedikt Höwedes, dem Urschalker, dieser Symbolfigur, von der ihr gerade gesprochen habt, also zumindest dann am Ende der auf dem Platz und ja auch von Fährmann in einer Saison, beides Schalker, wie sie im Buche stehen quasi, dass das ohne Widerstand passieren durfte, ist für mich das Momentum, wo es mit Schalke bergab ging. Insofern ist der Satz ja, im Erfolg macht man die meisten Fehler, durchaus richtig. Weil in dieser Phase ist es ja entstanden.
Du hast natürlich völlig recht, ich habe das schon wieder vergessen. Aber dann ist Tedesco ja, also neben dem Abgang von Tönnies, ist Tedesco ja dann auch jemand, der wissentlich und sehenden Auges das Gefühl Schalke getötet hat, ja, indem er diese Identifikationsfiguren vom Hof gejagt hat. Gut, dann ging es natürlich mit Tedesco auch nicht. Dann
und das ist,
ich revidiere das, da
und das ist
recht.
Und das ist unter der Regentschaft von Clemens Tönnies passiert.
Ja, ja, klar, der hat das mitgetragen.
Aber dann seht ihr doch daran, da drehen wir uns ja fast schon wieder im Kreis, dann ist es auch einfach ein hoffnungsloser Fall. Wie du es drehst und wendest, es musste unweigerlich in den Abgrund führen, dieses Schalke, wie es aufgebaut war. Mit den Millionentransfers, mit den Millionentransfers, mit Rudi, mit jetzt auch Mascarell, mit Bentaleb, der 5-mal suspendiert ist und 6-mal zurückgeholt wird, um dann den Elfmeter beim Stand von 1-3 zu verschießen. Also es kommt ja alles zusammen. Es gibt ja gar keinen Ausweg. Ich habe mir dieses Spiel angeschaut übrigens nochmal, um das alles, das kulminierte ja alles in diesem Moment. Du hörtest, okay, sie wollen den Trainer loswerden. Und wir haben noch vor ein paar Wochen darüber gesprochen, es gibt das eigentlich nicht, gegen den Trainer spielen. Aber mehr als in diesem Spiel war es noch nie sichtbar, dass eine Mannschaft sehr wohl gegen den Trainer spielen kann. Wenn dann noch Bentaleb, der eine Verletzung hat, ja, der ist ja verletzt in dieses Spiel gegangen und wurde dann eingewechselt. Und dann nimmt er sich den Elfmeter, den Ball, obwohl der gar nicht vorgesehen war, diesen Elfmeter zu schießen. Und probiert dann noch Kobel zu verladen und schafft dieses Schüsschen auf den Torwart. Da musst du doch als Trainer wissen, okay, jetzt ist es vorbei. Da hätte Christian Groß aufstehen können und gehen.
Richtig, wenn er gewusst hätte, in welche Richtung. Ne? Ja. Kannte sich da nicht so gut aus.
Aber das ist doch diese Verzweiflung, was du sagst. Zum einen, dass man nicht mehr weiß, welche Spieler da überhaupt auf dem Platz stehen. Ja? Dann, dass du in deiner ganzen Verzweiflung jemanden wie Bentaleb wieder zurückholst auf den Platz, der dir aber überhaupt nichts zurückgibt. Und dann, dass einfach kein Trainer passt, wo ich dir aber auch sagen könnte, als ich als Schneider Groß geholt habe, habe ich noch gedacht, ja, er erzählt da was von wegen, der hat doch in Stuttgart funktioniert. So, ja, 2010, das ist 11 Jahre her. 2010 gab es noch Schweini und Poldi, so vom Gefühl her. Also der Fußball hat sich unglaublich schnell verändert.
Aber damals war Christian Groß wirklich der Big Shot, der von Tottenham kam.
Ja,
oder so,
aber
ne? Der war damals wirklich in der Premier League. Übrigens, wer hatte Christian Groß damals beehrt beim VfB Stuttgart und erzählte noch über ihn als Co-Trainer von Christian Groß, dass er ja irgendwie auch schon, also ich erinnere mich noch an einen rückgratlosen Co-Trainer von Christian Groß, der ihn dann beerbt hatte in Stuttgart und dann noch sagte, dass Christian Groß sei ihm als Cheftrainer auch ein bisschen komisch vorgekommen. Das war Jens Keller damals.
Guck mal, wenn du 2010 zurückdenkst, das ist noch vor den Kloppmeisterschaften beim BVB gewesen. Das ist wirklich über ein Jahrzehnt her. Und ich glaube, du kannst einfach nicht hingehen und sagen, ein Trainer, der vor 10 Jahren in Stuttgart funktioniert hat, funktioniert 10 Jahre später auf Schalke. Das geht einfach nicht. Vor allen Dingen, weil sich der Fußball eben derart schnell weiterentwickelt hat.
Ja.
Wir konstruieren mal eine ganz kurze Utopie. Du hast eben gesagt, 6 Siege müssen her, um überhaupt noch realistisch an das Thema Klassenerhalt zu denken. Also, die Utopie ist, am nächsten Freitag geht's um 20.30 Uhr gegen Mainz. Schalke gewinnt. So, dann kommt Wolfsburg, Schalke verliert, dann kommt Mönchengladbach zu Hause, man holt ein Unentschieden. In Leverkusen unentschieden oder verloren, dann gewinnt man gegen Augsburg, spielt unentschieden in Freiburg, gewinnt gegen Bielefeld, gewinnt gegen Hertha, verliert gegen Hoffenheim, verliert gegen die Eintracht und gewinnt gegen den 1. FC Köln. Das sind, wenn ich richtig mitgezählt habe, glaube ich, 5 potenzielle Siege. Das heißt, man bräuchte ein Momentum, um noch einen 6. irgendwo bei einem schwächelnden Verein wie Leverkusen oder ähnliches irgendwie hinzubekommen. Totale Utopie, ohne Frage. Jeder sagt, Moment, Schalke ist nicht mehr zu retten. Aber wenn Schalke doch zu retten wäre, mit wem?
Ich halte dagegen, die holen einen Punkt maximal. Und es gibt auch nicht.
Deswegen habe ich ja von der Utopie geredet.
Also, Micky Beisenherz hat das einfach das Treffendste dazu geschrieben auf Twitter. Er hat gesagt, wenn Peter Neururer kein Gag mehr ist, dann weißt du, wie tief du in der Scheiße stehst. Ich paraphrasiere gerade, Micky, aber so in etwa hast du es ja gesagt. Also wenn man wirklich, wenn Peter Neururer eine ernstzunehmende Option ist und kein Gag mehr von Sport1, dann weißt du, es ist sehr, sehr ernst. Na, ich glaube, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder übernimmt jetzt Büskens.
Irgendwo habe ich gelesen, dass er abgesagt hat, aber.
Ja, oder sie planen jetzt schon mit dem Trainer, mit dem sie auch in die zweite Liga gehen wollen, und das wäre Gramotzes.
Okay.
Jugendcoach beim VfL Bochum und ehemaliger Trainer von Darmstadt 98, Dimitrios Gramotzes, ist zumindest ein Name, der gefallen ist. Das wäre sozusagen die Option, wir ergeben uns jetzt 9 Punkte. Den einen Punkt holen wir auch mit der U19 und der U23. Die ziehen wir komplett hoch. Ist ja übrigens etwas, was diverse Fans und wir ja auch schon seit Wochen fordern. Weil das, was die erste Mannschaft abliefert, kannst du mit sozusagen dem Nachwuchs auch leisten. Und die lernen noch was davon. Also, es wird entweder, Mike hat mir gerade nochmal die Meldung aus dem Kicker gezeigt, Baumgart oder Gramotzes. Baumgart wäre nach der Saison eine Option, weil sein Vertrag in Paderborn ausläuft. Und Gramotzes wäre, glaube ich, jetzt schon zu bekommen. Dann könntest du sagen, wir starten jetzt mit den verbleibenden 11 Spielen den Neuaufbau und gucken mal, wer sich aus der knappen Schmiede, wer sich aus der U19, wer sich aus der zweiten Mannschaft empfehlen kann. Das wäre ja auch eine Option.
Das wäre eine totale Option.
Jetzt hätte ich noch mal eine andere Option anzubieten, die sich wahrscheinlich auftut, just in dem Moment, wo dieser Podcast erscheint. Und das ist Uwe Neuhaus. Denn es verdichten sich ja die Anzeichen, dass Uwe Neuhaus Stand jetzt, wo wir reden, um 9.30 Uhr in Bielefeld entlassen wird. Und Uwe Neuhaus wäre meines Erachtens natürlich ein Trainer, der nahezu perfekt für den FC Schalke geeignet wäre. Durch sein sachliches Auftreten, durch so ein Ruhrgebiets-Flavor, den er auch hat. Ich finde den nahezu perfekt.
Darf er das mit seiner Dortmund-Vergangenheit? Ja, ne?
Ja, die ist ja jetzt nicht so
ausgewaschen.
Dramatisch.
Ist aber auch so ein Fun-Fact. Er war mal Co-Trainer, als sie den Weltpokal gewonnen haben.
Ja, so, genau.
Das ist so wie David Wagner war Teil der Eurofighter. Ja, wann denn? Ja. Hat er da einmal auf der Bank gesessen oder was?
Genau.
Yves Eigenrauch war ein Eurofighter. Aber genau, also das wäre tatsächlich eine gute Option, weil der ja auch sowohl in Bielefeld als auch bei Union gezeigt hat, dass er das kann.
Genau.
Er kann
also
zweite
wirklich ein
Liga.
Guter Mann. Genau, ein sehr guter Mann. Und jetzt nimmst du ja auch keinen Schaden, wenn du die Mannschaft übernimmst, weil ja niemand mehr erwartet, dass du da jetzt irgendwie noch da die Kohlen aus dem Feuer holst. Auf Schalke die Kohlen aus dem Feuer holen, ist ja auch eine wunderschöne Doppeldeutigkeit.
Heute am Wortspiel Montag, ist da nicht der Nachname auch Programm bei Schalke?
Neuhaus?
Ja. Muss er komplett was aufbauen jetzt.
Ich finde, die Latte ist ganz schön niedrig jetzt.
Ja gut, aber also Neuhaus natürlich und wahrscheinlich ist es genauso, wie du sagst. Er wird heute oder morgen in Bielefeld entlassen. Das Raunen gibt es ja schon, dass es da Bestrebungen gibt, was ich ein bisschen schade finde, weil was haben die Bielefelder denn erwartet von dieser Saison?
Ja, ja.
Ja gut, man kann jetzt sagen, den Klassenerhalt, aber das war, glaube ich, spätestens nach 15 Spieltagen klar, dass das eher unmöglich wird.
Aber man kann natürlich durchaus vermuten, dass da mehr dahinter steckt. Also völlig richtig. Was haben Sie denn erwartet? Aber das klingt dann auch so, als sei da möglicherweise irgendwie das ein oder andere hinter den Kulissen passiert, was wir gar nicht einordnen können.
Das ist ja meist so im Fußball. Ja. Wir können ja auch nur mutmaßen.
Wir gucken den Leuten ja auch nur vom Kopf. So.
Ja.
Ich wollte nochmal sagen, vielleicht ein letzter Satz zu Schalke, wo sie natürlich einen großen Vorteil hätten, auch gegenüber dem Hamburger Sportverein, als die nämlich abgestiegen sind. Die haben ja sehr lange noch gegen den Abstieg gekämpft. Wenn Schalke heute quasi schon auf Wiederaufstieg umstellen würde, hast du natürlich tatsächlich nochmal eine Drittelsaison, in der du genau das machen kannst. Du kannst die Spieler scouten für die zweite Liga. Du kannst sozusagen nach Willen, nach Leidenschaft, nach Bock und sonstiges letztlich scouten. Du kannst dich auf das System zweite Liga einstellen, was halt ein komplett anderer Fußball ist als in der ersten Liga und so. Also das kann schon für einen Wiederaufstieg, wenn du schon kein Geld hast, jetzt eine Drittelsaison schon mal quasi im Labor die zweite Liga eben durchplanen. Also kann ein Vorteil sein.
Aber weil du gerade schon wieder Hamburg gesagt hast, müssen wir nicht einmal eine Sache noch festhalten, dass da wirklich jetzt Peter Knebel in leitender Funktion ist. Das ist nochmal, also für alle, die es nicht mitbekommen, das ist derjenige, der hier im Park, Mike, wie heißt der Park?
Jenischpark.
Im Jenischpark seinen Rucksack mit den Verträgen verloren hat. Wisst ihr noch, was wir da gegeiert haben, weil Knebel-Verträge und so?
Ja, das wissen wir natürlich noch. Also dazu muss man zwei Dinge sagen. Würde das heute passieren, würde natürlich ein Polizeiwagen mit 90 km/h hinter ihm herballern und sagen, hey, Sie haben ihren Rucksack vergessen. Und in Gelsenkirchen wird es ihm höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil meiner Kenntnis nach gibt es dort keine Parks. So.
Ja, aber hat Schalke jetzt den nächsten Rucksack auf? Das ist doch die Frage.
Hat er sich selber einen sehr schweren Rucksack aufgesetzt?
Das kann
ja, Rucksack, wir wissen es ja jetzt.
Pass auf, apropos Rucksack, wer wird denn dann neuer Scout? Aber nochmal, aber darf ich einmal kurz sagen, ich hatte mich ja selber überrascht, als ich die Schlagzeile gelesen habe und habe ich weitergelesen. Der war ja irgendwie schon Leiter der Knappenschmiede. Habe ich irgendwas verpasst oder zumindest da in leitender Funktion? Mir war das überhaupt nicht geläufig, dass Peter Knebel schon bei Schalke war. Also den haben die jetzt auch nicht aus dem Hut gezaubert und aus Hamburg direkt eingeflogen oder mit dem ICE kommen lassen, sondern der war schon auf Schalke. Also er ist jetzt nur sozusagen aufgerückt, die arme Sau.
Ja. Ja, das sind ja auch, wie viele sind denn überhaupt noch da, die da aufrücken können?
Das ist noch, pass auf, Erwin ist noch da?
Ja, Erwin
ist noch da. Das war's, weil Asamoah ist ja aufgerückt, Büskens ist irgendwie aufgerückt, Knebe ist aufgerückt. Naja, dann gibt's noch, Erwin. Mal schauen, was Erwin diese Saison noch wird bei Schalke. Aber muss ich ganz kurz einmal noch ein Dankeschön loswerden an Schalke 04. Wenn es Schalke 04 nicht gäbe, wäre Hertha BSC Woche für Woche in den Schlagzeilen. Weil die haben in 2021 noch weniger Tore geschossen als Schalke. Sie bekommen ähnlich viele Gegentreffer. Das stimmt nichts. Sie haben auch keinen Kader für einen Abstiegskampf. Man weiß auch nicht mehr, wer da spielt und unter welchem System. Also ich sage nochmal, wenn es Schalke nicht gäbe, würde man dauernd über Hertha sprechen und was da schiefläuft. So ist es einfach nur, ach, die sind auch noch da. Bei denen ist es auch noch prekär.
Mhm. Wenn Schalke nicht ein Fußballverein, sondern sagen wir mal, eine Serie wäre, dann wäre Schalke ab sofort in der neuen Welt Star von Disney Plus. Dort vereinen sich nämlich genau das: Comedy-Filme, Comedy-Serien, Dinge, wo man mehr lachen kann, mehr leben kann, mehr Drama erlebt, mehr Nervenkitzel, mehr deins. Das ist Disney Plus, das Streamingportal, was es für 8,99 € im Monat gibt und jederzeit kündbar ist. Dort gibt es zum Beispiel Agent 00 mit der Lizenz zum Totlachen, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, Borat. Also ihr merkt schon Sachen einfach, wo man tatsächlich...
Klassiker.
Klassiker. Ja. Klassiker der Unterhaltung, wo man lachen kann, wo man mal abschalten kann, wo man als Schalke-Fan auch mal auf andere Gedanken kommt. Also wie ihr seht, bekommt ihr mit Star tausende Stunden an Drama, Spannung, Spaß und Nervenkitzel für jede Gelegenheit, für jede Stimmung. Meldet euch einfach an unter disneyplus.com. Das Ganze, wie gesagt, 8,99 € im Monat oder eben 89,90 € pro Jahr. Jederzeit kündbar. Viel Spaß. So.
Wie kommen wir denn jetzt von Klassiker zu dem, was uns diese Woche noch bevorsteht?
Aber ein Klassiker jagt ja den
Wahnsinn.
Nächsten, oder? Also heute Abend schon der große Klassiker. Der FC St. Pauli. St. Pauli gegen St. Ellingen.
Gott, du kannst es auch nicht lassen, ne?
Nein, auf keinen Fall. So und dann ja Dienstag, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund.
Marco Rose gegen Edin Terzic.
Da ist es, endlich, das große Duell.
Ist dieses Viertelfinale schon Roses Endspiel, Micky Beisenherz?
Das ist nicht allzu unrealistisch. Also es droht ja bei Borussia Mönchengladbach, wie man so schön sagt, das Verpassen aller Saisonziele, sagt man in der Situation ja gern. Ja. Und natürlich hat Borussia Mönchengladbach ein gesteigertes Interesse daran, noch in die Champions League zu kommen. Und jetzt stehen sich da zwei Kräfte gegenüber. Das eine ist der tief sitzende Wunsch, diese Saison, Zitat, mit Anstand zu Ende zu bringen. Und auf der anderen Seite so ein bisschen aber auch die Gefahr, in Harmonie, in auflackierter Harmonie zu sterben. Also kann es natürlich sein, wenn sie dann morgen, je nachdem wie das Spiel gelaufen ist, sie aus dem Pokal fliegen, sie denken, nee, ey, wir müssen jetzt hier ganz schnell für die letzten Spieltage noch was machen, um neue Impulse zu setzen und ja, vielleicht doch noch irgendwie in die Champions League zu geraten. Das kann ja ganz schnell gehen. Ich meine, auch hier wieder, wir wissen ja nichts über das Binnenverhältnis bei Borussia Mönchengladbach. Was wir nur sehen ist, dass sie halt die letzten Spiele nicht gewonnen haben. Wir haben gesehen, wie sie die Spiele verloren haben. Jetzt gegen Leipzig sind sie dann ja auch, also sie waren ja nun schon deutlich in Führung und haben dann recht dämlich dieses Spiel noch verloren. Das sind natürlich alles keine besonders guten Argumente, wenn es darum geht, dass es mit Marco Rose jetzt noch in ein glorreiches letztes Saisonviertel gehen könne. Ich weiß nicht, wie die Stimmung im Verein ist. Also Max Eberl ist ja ein Typ, der immer relativ glaubwürdig vermitteln kann, dass eigentlich alles in Ordnung ist. So ein bisschen Comical-Ali-mäßig. Hier gehen Sie hier weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Hier ist alles wunderbar, alles toll. Du siehst, ich bin knietief im Irak heute. Ich bin heute knietief im Irak. Ne? Ja. Comical-Ali, Saddam Hussein. Ja. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Dabei ist meine Frau Iranerin. Aber gut, wir wissen es ja nicht, aber es ist nicht unrealistisch, dass die Situation entsteht und häufig geht das dann so schnell, dass innerhalb der nächsten 5 Tage plötzlich da irgendjemand steht und Horst Köppel sagt, wisst ihr was, Freunde, ich mach's nochmal. Oder Christian Groß, vielleicht holt der Borussia Mönchengladbach.
Aber wir können ja, wie Mike sagt, wir können ja nicht in die Leute reinschauen. Wir können auch nicht ins Innenleben eines Clubs schauen. Aber was man sieht, sind die Zahlen. Und da gibt es zwei. Weil ihnen so ein bisschen die Gewissheiten abhanden gekommen sind. Also zum einen haben sie seit der Pressekonferenz von Rose und seitdem bekannt geworden ist, dass er zum BVB geht, keinen Punkt geholt. Weder in der Bundesliga, also sie haben in der Bundesliga beide Spiele jetzt verloren, gegen Mainz und gegen Leipzig, und sie haben in der Champions League wirklich, waren sie chancenlos gegen Manchester City. Das kann passieren, ja, unter normalen Umständen würde man auch sagen, ja, okay, Manchester City ist wahrscheinlich im Moment die beste Mannschaft der Welt, aber es passt dann ins Bild. Und das andere ist etwas, was mir in der Statistik gegen Leipzig jetzt aufgefallen ist, sie haben das erste Mal verloren, obwohl Jonas Hofmann ein Tor geschossen hat. Und wenn das passiert, wenn du dich nicht mal mehr darauf verlassen kannst, dann weißt du,
Hofmann raus!
Es stimmen gerade die kleinen Sachen. Es sind ja oft so Kleinigkeiten, ja? Mal fällt dir der Ball auf den Kopf und geht rein und mal ist es halt ein Eigentor auf der anderen Seite. Sowas. Und bei Gladbach, sie tendieren eben gerade dazu, dass es nicht klappt. Sie kriegen spät das Tor gegen Mainz, mit dem sie verlieren. Sie kriegen 90+3 den finalen Gegentreffer von Leipzig, weswegen die noch 3-2 gewinnen, und dann stehst du plötzlich da. Das hätten ja auch 2 Punkte sein können. Dann sagst du, ja gut, unglücklich, aber kann mal passieren. Nur haben sie eben beide Spiele in quasi letzter Sekunde verloren. Und dann werden natürlich die Debatten geführt. Also überlegt euch, wie schnell das beim BVB geht, wenn über Mentalität gesprochen wird. Und hier gibt's ja einen Anlass. Ne? Also steht die Mannschaft noch zum Trainer, wenn sie es nicht schafft, sich auch 90+3 noch zu zerreißen für ein Unentschieden?
Das Interessante ist ja auch da wieder so ein Verlauf einer Saison. Das haben wir ja in Leverkusen auch, ne? Also wie schnell man ja auch hier beispielsweise im Podcast Dinge hochredet. Was haben wir irgendwie Lobeshymnen über Bayer Leverkusen losgelassen? Und das sieht man jetzt, so eine Saison halt dann doch immer wahnsinnig lang. Und du bist eben doch auch Schwankungen ausgesetzt, die du teilweise auch gar nicht wahrscheinlich wegcoachen kannst oder wo du einfach auch gar nichts dafür kannst, weil das dann manchmal auch was mit Tagesform, mit Laune, mit Stimmung, mit Momentum und Ähnlichem zu tun hat. Und umgekehrt kann es ja genauso sein, dass Borussia Mönchengladbach morgen gegen Dortmund gewinnt. Dann hast du wieder, dann legst du den Schalter wieder in eine andere Richtung um und plötzlich passieren die Dinge, plötzlich klappen die Dinge, dass Hofmann trifft und die Serie weitergeht. Immer wenn er trifft, dann gewinnen sie auch und so weiter und so fort. Also das ist so wahnsinnig schwer auch von der Ferne heraus zu analysieren. Man ist sehr schnell dabei und sagt, naja, guck mal, seit Rose bekannt gegeben hat, dass er zu Dortmund geht, läuft es bei Borussia Mönchengladbach nicht mehr. Aber wer weiß.
Das lief ja schon vorher nicht.
So, aber es wird ja trotzdem in irgendeiner Form zusammengebracht.
Ja, weil es sind, das, was ich auch häufig sage, es sind dann am Ende halt eben doch Menschen, die da auf dem Platz stehen, und die Psyche spielt ja halt die entscheidende Rolle. Und wie das so häufig ist, du hast dann vielleicht einfach 2 Spiele oder von mir aus auch 3, die verlierst du am Stück durch Pech und irgendwelche Zufälle und was auch immer geschieht. Und dann setzt sich im Kopf plötzlich etwas fest, was eigentlich völlig irrational ist. Dieses, ja, vielleicht hat es doch mit dem Wechsel von Rose zu tun. Und jetzt fangen wir plötzlich oder wir hören auf, an uns zu glauben. Das sind ja ganz fragile Geschichten, die sich da im Kopf auch im Kollektiv abspielen. Und da brauchst du dann im Zweifel auch einfach mal so einen dämlichen Sieg. Und dafür ist natürlich Dortmund aufgrund ihrer Wechselhaftigkeit natürlich eigentlich der perfekte Gegner. Also ich glaube, Borussia Mönchengladbach
kann sich fast ein bisschen auf das Pokalspiel freuen, denn man kann sich auch immer auf diverse geistige Aussetzer bei Borussia Dortmund in der Abwehr verlassen, die dafür sorgen, dass man dann die Trendumkehr wieder einleitet. Also wobei, dafür ist sie, ja bitte.
Wobei die Trendumkehr ja gerade mit einem Ex-Gladbacher eingeleitet wird, nämlich mit Mo Dahoud, der seit 3 Spielen eben für genau das steht, was Borussia Dortmund in der Saison lange gefehlt hat, nämlich Kontinuität. Seit er ins Champions League-Spiel eingewechselt worden ist, läuft es bei Borussia. Und interessanterweise haben sie 3 sehr, sehr gute und sehr, sehr stabile Begegnungen abgegeben. Und sie haben sogar im Spiel gegen...
Hoffentlich bekommen sie das nicht mit. Hoffentlich erzählt denen das keiner.
Und sie haben sogar, wenn wir uns an das Spiel gegen Arminia Bielefeld erinnern, wir haben so oft darüber geredet, dass sie insbesondere gegen tiefstehende Gegner keine Idee haben, kein Konzept gegen tiefstehende Mannschaften und immer wieder auch verloren haben teilweise oder eben unentschieden gespielt haben, aber auf jeden Fall wahnsinnig viele Punkte gelassen haben. So, und mit Mo Dahoud haben sie zum ersten Mal einen Spieler, der auch Schnittstellenpässe spielt, der auch selber mal schießt, der auch die zweite Reihe nutzt, der ins Zentrum geht und nicht immer nur der Versuch gemacht wird, wie im Handball von außen immer irgendwie um den Kreis rumzuspielen, bis man irgendwann mal flanken kann. Mit Mo Dahoud ist das Spiel von Borussia Dortmund, wollte gerade Borussia Mönchengladbach sagen.
Ist auch egal. Man verwechselt sie gerne.
Ja, so, ist deutlich flexibler geworden und das ist umso interessanter, weil er ja nicht erst in dieser Saison nach Dortmund gekommen ist.
Wenn einer davon profitieren kann, dass es keine Zuschauer im Stadion gibt, dann Trainingsweltmeister Mo Dahoud. Weil das jemand ist, wenn du da mal reinhörst in die Mannschaft und so Leute, die wirklich nah am Verein sind, was der Training für Training aufzieht, was der am Ball kann, wie viel Übersicht der hat, wenn es um nichts geht. Da haben die Leute immer gesagt, wieso bringt der das nicht auf den Platz? Und wir haben damals schon gesagt, es kann einfach sein, dass dieser Zuschauerdruck, der jetzt fehlt, ihm einfach hilft. Also der fehlende Zuschauerdruck beflügelt ihn, weil er eben vor vollen Rängen nicht so gut funktioniert. Und vielleicht ist es das, vielleicht ist es auch Edin Terzic, der eine gute Ansprache gefunden hat, aber es ist doch frappierend auf jeden Fall den Unterschied zwischen Mo Dahoud, wie wir ihn sonst gesehen haben in all den Jahren und wie er jetzt spielt, wo er sich in diese Saison hineingearbeitet hat, die einfach das Publikum,
ja,
ohne Publikum funktioniert. Aber es ist ja auf jeden Fall sehr gut sichtbar, dass ihm die letzten Wochen gut getan haben. Er hat in der Champions League getroffen. Und er hat jetzt wieder getroffen und er hat noch nie in seiner Karriere innerhalb von 10 Tagen 2 Tore erzielt als Profi. Das nochmal für die Statistiker. Aber mal eine Sache, bevor wir jetzt ganz kurz noch über Edin Terzic sprechen, weil das natürlich auch sehr, sehr schwierig ist für die Dortmunder, dieses Spiel, möchte ich ganz kurz sagen, muss sich Dortmund nicht hinterfragen, ob sie den richtigen Trainer geholt haben für ihre eigenen Ansprüche mit Rose? Also um direkt jetzt schon eine Trainerdiskussion aufzumachen. Er wurde im Champions League Achtelfinale von Pep Guardiola komplett ausgecoacht. Ja, das ist der Wettbewerb, in dem Dortmund auch gerne weit kommen möchte. Und er wurde jetzt vom derzeitigen Meisterschaftskandidaten RB Leipzig von Julian Nagelsmann ausgecoacht mit Gladbach. Jetzt kann man natürlich sagen, bei Borussia Dortmund wird er einen besseren Kader und bessere Spieler haben. Aber ist es nicht schon schwerwiegend, wenn man sieht, wie Marco Rose und sein Fußball an die Grenzen geraten mit Gladbach, wenn es gegen Gegner wie Nagelsmanns Leipzig und Guardiolas Man City geht?
Wenn ich eine Analogie dazu bauen darf, ich glaube, da ist es so ein bisschen wie RB Leipzig. RB Leipzig ist Meisterschaftskandidat, weil sie das Pokalfinale verloren haben, weil sie in der Champions League im Halbfinale gestanden haben und das Halbfinale verloren haben. Ich glaube, dass die größten Schlüsse ziehst du am Ende des Tages immer noch aus Niederlagen. Und wenn du mehrfach irgendwie sehr deutlich ausgecoacht worden bist, wie im Fall von Guardiola und wie von Nagelsmann, dann bringt dich das in deiner Trainerkarriere natürlich weiter, weil die nächsten großen Spiele kommen dann mit einer größeren Mannschaft. Zumindest vom Potenzial, vom Kader und von Ähnlichem. Und ich glaube, dass man an Niederlagen eben wächst. Und ich würde mal behaupten, dass ich das Rose durchaus zutraue. Und insofern...
Aber was ist denn der beste Outcome für Borussia Dortmund? Weil sie stehen ja vor folgendem Dilemma. Entweder sie schlagen Rose und Gladbach, dann sagen aber alle, wenn der Edin Terzic mit Borussia Dortmund Rose mit Gladbach schlagen kann, wieso holen wir dann überhaupt Rose? Ja? Oder sie verlieren und sind in den DFB-Pokal raus. Also so richtig habe ich das Gefühl, dass Borussia Dortmund gar nicht gewinnen kann in diesem Duell.
Ja, also, ja, Gott, das sind auch wieder so Diskussionen. Also vor wenigen Wochen haben wir festgestellt, dass Terzic jetzt nicht der Mann für die Zukunft ist, weil Borussia Dortmund viel zu wackelig aufgetreten ist und ja offensichtlich da auch da keine Trendwende geschafft wurde. So, und jetzt plötzlich stellen wir fest, dass also Borussia Dortmund unbedingt an Terzic festhalten muss, um mit Rose, also da ganz eindeutig jetzt vorschnell den falschen Mann geholt hat. Also da muss ich auch, das ist dann...
Es geht mir um was anderes. Es geht mir darum, dass es schon so eine kleine Beschädigung ist, wenn der zukünftige Cheftrainer von seinem zukünftigen Co-Trainer ausgecoacht wird. Ja, darum geht es ja nur. Das ist natürlich eine Zuspitzung, aber dafür machen wir das ja hier auch.
Ja, ja, natürlich. Es ist ja auch völlig okay. Also ich habe nun wahrlich nichts gegen Zuspitzung. Im Umkehrschluss kann man aber natürlich auch sagen, ist doch geil für Rose. Da kriegt er doch nun mal wirklich einen extrem kompetenten Co-Trainer. Und das ist doch war doch immer schon so, dass gute Chefs sich kompetentes Personal holen, das sie im Zweifel sogar ersetzen könnte. Das ist doch gut. Also man kann es auch so sehen. Ist doch geil, dass man einen so kompetenten Co-Trainer an seiner Seite weiß. Das muss nicht zwingend schlecht sein.
Ich finde übrigens auch, dass Terzics Entscheidung, nicht der Boss sein zu müssen, der größte Boss-Move dieser Saison war. Also zu sagen, ich bleibe und gehe zurück ins zweite Glied und schließe mich dem Trainerteam von Rose an, das haben wir noch gar nicht genug gewürdigt. Das finde ich eine Wahnsinnsaktion. Ja. Einfach auch mal, weißt du, in einem Business, wo alle sich nach vorne schieben die ganze Zeit, Stichwort Michael Reschke, da zu sagen, nee, vielleicht ist es noch nicht so weit, vielleicht gucke ich mir das lieber nochmal 1-2 Jahre an mit einem sehr kompetenten Trainerteam und dann kann ich immer noch, ich bin ja noch jung, dann kann ich immer noch eine Bundesliga-Mannschaft übernehmen. Das fand ich großartig, als ich das gelesen habe.
Absolut, absolut.
Finde ich auch gut, ja. Ich finde, Terzic ist ja keine Pflaume. Der Mann hat ja durchaus Charakter. Er wirkt ja auch gut, er wirkt ja auch sehr präsent. So, also man kann sich bei dem ja wirklich sehr gut vorstellen, dass er einen Bundesligisten trainieren wird. Also im Zweifel vielleicht Werder Bremen, wenn dann Kohfeldt in Gladbach ist. Was weiß ich, keine Ahnung. Also das ist ja alles denkbar. Aber zu sagen, genau das, ich reihe mich nochmal ein ins zweite Glied, ich gucke mir das alles nochmal an. Klar, top. Also guter Mann.
Eine Sache noch zu Rose, aber ist es nicht im Umkehrschluss jetzt nach diesen wirklich blöden Niederlagen gegen Man City, gegen Leipzig und gegen Mainz, für ihn einfach der Moment, wo er nochmal rauskommt aus dieser Saison, also sozusagen aus diesem Sumpf des Fehlbaren, dass er sagt, wenn ich jetzt Dortmund schlage, die sind ja auf dem Papier der größere Gegner, dann kann ich eben den Jungs schon mal zeigen, das ist es ja im Umkehrschluss, kann ich den Jungs schon mal zeigen, was ich als Trainer drauf habe. Also wenn ich im Pokal mit Gladbach die Dortmunder schlage, dann gehe ich ja da als absoluter Sieger vom Platz, nicht nur vom Ergebnis her, aber auch für die neue Saison, dass ich komme und sage, pass mal auf, so ist es nämlich. Mit meinem Fußball habe ich euch geschlagen und jetzt spielen wir meinen Fußball und schlagen die anderen.
Zwei Dinge, auf die ich hinweisen möchte an dieser Stelle. Das eine ist, morgen ist DFB-Pokal, haben wir es schon erwähnt, DFB-Pokal, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund und davor Jahn Regensburg gegen Werder Bremen. Und das bedeutet, da dieses Spiel live bei Sport1 zu sehen ist, Regensburg gegen Bremen, dass es uns danach gibt in der Volkswagen Tailgate Tour live bei Sport1 um 20.30 Uhr. Und Freunde, weil dieses Spiel, was dann parallel zu unserer Sendung läuft, so spannend ist, haben wir uns gedacht, wir machen einfach ein tiny little mini Public Viewing und laden an dieser Stelle zwei Fans ein. Es können auch vier sein. Also ein bis zwei Menschen aus einem Haushalt. Wir machen das ja alles Corona-konform. Ein bis zwei Menschen aus einem Haushalt und davon sozusagen zwei.
Ist ja wie die Arche.
Das stimmt. Ist wie die Arche.
Ja, wir paaren diese Leute später auch noch.
So, idealerweise, also wenn ihr Fans seid, ihr müsst in Hamburg wohnen, idealerweise, weil es ist ja schon morgen Abend. So, und cool wäre, wenn ihr Fan von Borussia Mönchengladbach oder Borussia Dortmund seid, dann können wir dieses Spiel nämlich parallel gucken. Ivan Klasnic wird morgen bei uns zu Gast sein. Also er lebt neben Micky Beisenherz sogar auch noch einen zweiten Promi. Und dementsprechend ist sogar in der Tailgate-Tour, wie sich das gehört, für eine Currywurst und Ähnliches gesorgt. Ihr werdet also verpflegt und könnt mit uns Fußball gucken. Also wer Lust hat und spontan ist, schreibt uns auf den Social-Media-Kanälen und sagt uns Bescheid.
Fußball, MML geht Pokal oder wie wir sagen, drei Mann ist Bremer Recht.
Genau. Morgen 20.30 Uhr im Fernsehen und in allen digitalen Kanälen. Und dann möchte ich euch eine zweite Sache vorlesen, und zwar von Tillmann Woinke. Der hat mir nämlich eine sehr interessante, du bist ja hier so ein Statistik-Fan, ne? Interessante Statistik, die ihr vielleicht in der nächsten MML-Folge einbauen könnt. Während Top-Vereine wie Bayern, Frankfurt, Wolfsburg jeweils Top-Torjäger mit teilweise weit über 10 Buden haben, ist Leipzigs bester Mann in der Kategorie Torschütze Sabitzer mit gerade einmal 5 Treffern und er ist damit auf Platz 19. Das heißt, Werner konnte in dieser Saison nicht durch einen Spieler quasi kompensieren, sondern, wenn man dann mal in die tatsächliche Statistik nochmal mit reingeht, sondern, wartet, hier.
Und dazu fällt mir, pass auf, bevor du das nachschaust, Pal Dardai hat was gesagt. Der hat gesagt, wir haben 5 Spieler, die potenziell ein Tor schießen können bei Hertha BSC. Leipzig hat 15, die an der Torproduktion beteiligt sind. Und das ist der ganz große Unterschied. Deswegen liegt Leipzig 2 Punkte hinter den Bayern, weil das gesamte Mittelfeld torgefährlich ist, weil du mit Orban einen Innenverteidiger hast, der torgefährlich ist, weil ein Sirlot reinkommt, der noch gar nicht gut funktioniert hat. Den haben die aus der Türkei geholt vor der Saison. Als großen Hoffnungsträger Werner zu ersetzen, als Mittelstürmer, der kommt in der zweiten Halbzeit, geht auf den Flügel, der hat am linken Flügel gespielt gegen Gladbach, bereitet ein Tor vor, schießt in der 93. das Entscheidende. Also da sind so viele Spieler, die potenziell den Unterschied noch ausmachen können. Da hat keiner zweistellig getroffen, aber wenn am Ende 5 Spieler 5 oder mehr Tore geschossen haben, dann hast du dein Saisonziel wahrscheinlich auch erreicht.
Sabitzer, Paulsen und Nkunku sind diejenigen, die jeweils 5 Treffer haben und danach kommen mit 4 Treffern Angelinho, Forsberg und Orban.
Ja, aber siehst du, wenn der linke Verteidiger, der Innenverteidiger, der zentral-defensive Mittelfeldspieler, der offensive Mittelfeldspieler und die 3 Stürmer alle zumindest wissen, wo das Tor steht, ist das schon mal ein Riesenunterschied zu den Vereinen, die unten drin stehen. Und natürlich hast du keinen Wechhorst, du hast keinen Lewandowski, der jetzt auf die 40 zugeht, du hast aber eben das Kollektiv. Und das ist vielleicht auch etwas, was Nagelsmann geschaffen hat. Der sieht, pass auf, Werner ist weg, den kann ich nicht 1-1 ersetzen. Was mache ich aus der Mannschaft? Also wenn Mike jetzt über einen Lerneffekt spricht, also Nagelsmann, der ausgecoacht wurde von Liverpool, von Klopp, der viel, viel Lehrgeld zahlen musste in der Champions League, bevor er ins Halbfinale gegangen ist, der aber wirklich gelernt hat, die Mannschaft nach dem aufzustellen, was sie kann. Das ist ja auch eine Qualität als Trainer. Hinzugehen und sagen, welche Spieler habe ich, welches System lasse ich spielen, wer darf auf welcher Position sich am besten entfalten. Und das zeigt ja Nagelsmann in dieser Saison, wie er einen Kader wirklich gut bedient.
Miki, hörst du uns noch?
Ja, wie ein Kader gut bedient.
Ja, so. Du hörst uns
ja. Ja, natürlich höre ich euch. Ja, ja, ich hätte jetzt nur lediglich sagen können, richtig, Lukas. So.
Ja, aber darauf habe ich gewartet.
Ja. Ich hätte ja noch sagen können, aber ich muss zu Leipzig sagen, irgendwie nur Ballbesitz, Fußball und individuelle Klasse, das kickt mich nicht.
Ja, jetzt hast du mir die Überleitung natürlich zu den Bayern kaputt gemacht, du Sittenstroll.
Aber ich habe einen Punkt noch. Nachdem es uns ja in der letzten Folge Fußball MML sehr erfolgreich gelungen ist, Eintracht Frankfurt so in den Himmel zu leben, in den Himmel zu loben, dass sie das nächste Spiel gleich verloren haben, müssen wir ja, wenn wir wollen, dass Borussia Dortmund noch in die Champions League kommt, das als nächstes mit dem VfL Wolfsburg machen, ne?
Ja, haben wir doch auch schon.
Die sind immun, ne?
Die sind immun. Also wirklich, ich weiß nicht, welche Situation dazu geführt hat, dass gestern im Doppelpass man sich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde über den VfL Wolfsburg unterhält. Aber das ist wirklich also einfach nur bitter. Also bei dem, was gerade in der Bundesliga los ist, so weit durfte es nicht kommen, ey. Dass man die ganze Zeit nur, also...
Naja, es ist die Mannschaft der Stunde. Es tut mir leid, Micky.
Aber es geht, aber pass auf, wir haben jetzt wirklich 3 Sendungen mit dem VfL Wolfsburg. Es reicht, die haben Hertha geschlagen, die haben 2-0. Sie haben jetzt 7 Bundesligaspiele ohne Gegentor. Der Kicker hat getitelt 007, 0 Zweifel, 0 Gegentore, 7 Spiele in Folge, was auch immer. 007 auf jeden Fall. Das ist eben auch das, was dann passiert, dass der Kicker 007 titeln darf. Ich gucke nochmal, ob das überhaupt stimmt. Da muss ich einmal hier kurz blättern im Kicker. Ach so, du. Es ist doch wirklich einfach... Hier, 007, keine Zweifel, keine Niederlage in der Rückrunde und die Gegentorlos-Serie hält an. So, schön, deshalb war jetzt alles zum VfL Wolfsburg. Sprechen wir doch ganz kurz mal über das Topspiel, weil es ist ja Folgendes. Leipzig in Freiburg, Bayern gegen Dortmund. Es kann ja Folgendes passieren, auch wenn ich nicht dran glaube, aber die Dortmunder... Aus irgendeinem Grund, weil Terzic plötzlich weiß, wie man diese Mannschaft coacht, schlagen die Bayern und Leipzig gewinnt in Freiburg. Dann ist Leipzig Tabellenführer. Nur, kann ich mich erinnern, nach dem Sieg von Gladbach haben wir schon mal vorausgesagt, dass es jetzt richtig spannend wird. Und dann lief es natürlich alles genau andersrum. Also wahrscheinlich, um selbst wieder das Gegenteil von dem zu sagen, was ich gerade erzählt habe, gewinnen die Bayern natürlich klar gegen Dortmund und Leipzig lässt Punkte in Freiburg. Aber was passiert denn, wenn es so kommen sollte, wie ich zuerst gesagt habe, Micky?
Ja.
Was machen wir denn dann, wenn die Leipziger nach dem Spieltag Tabellenführer sind? Glaubst du an eine Wachablösung in dieser Saison?
Also der FC Bayern ist auf jeden Fall instabil genug, um noch das Tor noch aufzumachen, dass noch jemand anders durchschlüpft. Und das könnte dann natürlich Leipzig sein, klar. Also die Qualität haben sie ja. Also die Qualität, um einen teilweise dramatisch schwächelnden FC Bayern in dieser Saison als Meister abzulösen, die haben sie zweifelsohne. Die Frage ist halt nur, ist es mir das wert? So. Also ist es mir das wert, mich darüber zu freuen, dass der FC Bayern jetzt, dass diese Serie unterbrochen wird, kurzfristig, muss man ja sagen. Es ist eine kurzfristige Meisterschaftsunterbrechung beim FC Bayern gibt. Und sage ich dann, ja, selbst Leipzig würde ich mich darüber freuen. Das weiß ich nicht. Also wenn das so weit gekommen ist, dass man sagt, also entweder Leipzig oder Wolfsburg, Hauptsache nicht die Bayern, das ist auch, das ist ja auch das Ärgerliche, weil ich habe ja so ein bisschen schon darauf gehofft, dass es Frankfurt jetzt wirklich so ein bisschen durch die Hintertür schaffen möge. Aber das haben wir ja selber kaputt gemacht, indem wir sie so gelobt haben.
Ja, vor allen Dingen, weil wir Kofeld angestachelt haben, einfach mit der Taktik, nur Ellenbogen raus. Ne? Er hat gesagt, pass auf, Wenn die Frankfurter so gut sind, dann setzen wir unseren Zeugwart auf die Tribüne. Der brüllt 90 Minuten lang, der macht sozusagen Radio Müller von der Tribüne. Und wir machen einfach das, also es war ja das widerlichste Spiel der Saison. Und das war die einzige Möglichkeit, wie man Eintracht Frankfurt stoppen konnte. Man hat sozusagen, die Bremer haben ihren eigenen Rasen kaputt getreten, um die Frankfurter zu stoppen. Aber was du natürlich sagst mit Leipzig, ist natürlich so, also wenn es so weit kommt, dass die Leute in Fußball-Deutschland, wie man ja so schön sagt, jetzt die Leipziger unterstützen, damit es die Bayern nicht werden, das entbehrt auch nicht einer gewissen Komik.
Um mich selber zu zitieren, wie sehr musst du Bayern hassen, um dich über Leipzig als Meister zu freuen?
Ja, pass auf, dann stelle ich mal eine Gegenfrage, nachdem du ja letzte Woche in gnadenloser Inkompetenz die Bayern angezählt hast. Das hast du doch auch nur gemacht, weil du die Bayern so hasst. Das hast du mir gesagt. Du hasst die Bayern. Bist du dann automatisch jetzt für Leipzig? Mike Nöcker, pass auf, wir halten das mal fest. Mike Nöcker hasst die Bayern.
Das ist überhaupt nicht.
Und er ist trotzdem nicht für Leipzig. Können wir das festhalten?
Aber warum nagelst du mich hier? Mann, warum... Warum nagelst du mich hier so?
Einmal Nagelsmann.
Ja, du bist ja der Nagelsmann. So.
Ja. Den muss ich jetzt zweimal bringen, damit ihr drauf anspringt.
Ja.
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 Ja, ich bin ja der Nagelsmann.
Nein.
Ja, so. Doch.
aber jetzt
nein, mal, so, also.
Traut ihr denn, Migi, traust du denn deinen Borussen nach dem wirklich großartigen Spiel gegen Sevilla und dem sehr, sehr soliden Sieg gegen Bielefeld zu, dass sie den Bayern zumindest einen Punkt abnehmen können?
Na, also grundsätzlich, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, traue ich den Borussen immer zu, dass, wenn es dann gegen den FC Bayern geht, dass sie komplett wieder vergessen, dass sie eigentlich eine ziemlich gute Mannschaft sind, dass ihnen das Herz, wie man so schön sagt, in die Hose rutscht. Andererseits sind beide Defensivreihen anfällig genug, dass aufgrund der individuellen Qualität in der Offensive da immer irgendetwas geschieht, dass man dann halt eben doch siegreich vom Platz geht. Aber was die reine Mentalität angeht, wenn es gegeneinander geht, da ist natürlich der FC Bayern immer weit vorne. Das ist völlig klar. Dass die Bayern, wenn Borussia Dortmund kommt, sagt, ey, wir sind die Bayern, was will Dortmund denn? Also das glaube ich allemal. Also mentalitätsmäßig ist der FC Bayern den Dortmundern weit, weit, weit überlegen. Die müssen sich nicht irgendwie durch einen Mentalcoach darauf vorbereiten oder so. Die wissen halt einfach, da kommen die Dortmunder, die haben doch die Buchse wieder voll, die hauen wir jetzt schön weg. So, das war zumindest die Erfahrung der letzten Jahre. Aber wie gesagt, es kann halt eben auch irgendwas passieren, dass Boateng einen Schritt so langsam ist, dass dann irgendeiner pennt und da kann dann Müller rumblöken, wie er will. Das kann dann einfach aufgrund der individuellen Klasse dann tatsächlich passieren.
Ist doch interessant, dass wir, also das ist gerade, was gerade passiert ist, alle, die damals 2014 auf Hummels und Boateng gesetzt haben, dass wir Weltmeister werden, setzen jetzt auf Hummels und Boateng, dass es ein spektakuläres Spiel wird. weil man...
Den Namen Hummels habe ich überhaupt nicht erwähnt.
Ja, aber es ist ja ein ähnlicher Fall, dass da auch mal immer noch ein Wackler drin ist. Das hat sich ja verändert.
Ich bin einfach nur froh, dass Borussia Dortmund mit Marvin Hitz verlängert hat. Das ist ein starkes Signal für die Zukunft, dass man also eindeutig Meisterschaftsambitionen hat, dass man sagt, ja, wir müssen da was tun. Toll, klasse. Wobei Hitz ja wirklich, man muss ja fairerweise sagen, er hat ja im letzten Spiel, er hat ja wirklich mal sehr gut reagiert. Also ist jetzt nicht so, als würde er sich andauernd nur einen Lapsus nach dem nächsten leisten.
Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass zum einen ist ja Hass das Gegenteil von Liebe. Und es ist nicht so, dass ich die Gefühle...
Jetzt hängt diese das Gefühls- immer noch nach.
Ja, natürlich.
Ich glaube übrigens, dass Gleichgültigkeit das Gegenteil von Liebe ist.
Du hast doch nur Angst, dass Hansi Flick dich in der nächsten PK einen sogenannten Podcaster nennt. Das ist doch deine einzige Angst, die du hast, weil du so vor Obrigkeiten zuckst.
So ist es, ja, genau. So ist es. Nee, aber eins muss man mal sagen, wofür ich den FC Bayern sehr bewundere, ist, da muss man sich keine Sorgen machen, dass die mit der richtigen Einstellung in dieses Spiel gehen werden und die Mentalität haben werden. Egal, wie die Saison vorher gelaufen
ist.
Ain't
no sunshine when you're gone.
Egal, wie die Saison vorher gelaufen ist, man kann sicher sein, Samstag 18:30 zum Spiel gegen Borussia Dortmund werden die bis in die Fingerspitzen motiviert sein.
Also sie haben ja zwei Dinge gemacht, seitdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Zum einen haben sie dich komplett widerlegt, weil sie nämlich mit Ballbesitz, Fußball und individueller Klasse Lazio Rom zerlegt haben. Also es war wieder der alte Champions-League-Modus. Und dann haben sie eben auch gegen Köln 5:1 gewonnen, wo ich einfach schönste Zitat des Wochenendes, Hansi Flick sagte, man muss auch mal mit einem 5:1 zufrieden sein. Was ich einfach, so dieses Mir san mir als Paraphrase. Und dann haben sie aber natürlich noch einmal, und Mike hat es mir gestern dreimal gezeigt, ich weiß nicht, Micky, ob du es schon gesehen hast, aber der neue Werbespot der Bayern und Qatar Airways mit Ain't No Sunshine When You're Gone, hast du es denn schon gesehen?
Nee, also, habe ich noch nicht gesehen.
Wenn Fannähe, also wenn man es schafft, Fannähe so sehr in ein Video zu packen, dann doch bitte mit dem neuen Video des FC Bayern. Und man muss sagen, Wer sich den Film anguckt, ich weiß nicht, auf YouTube, wo auch immer.
Twitter.
Kalle Rummenigge hat natürlich gewusst, dass sie dieses Video schon geschossen haben. Das heißt, wenn man sich das anguckt und danach nochmal seinen Auftritt im aktuellen Sportstudio, erscheint das auch alles in einem anderen Licht. Weil er wusste ja, wenn ich jetzt anfange, also die Frage war ja von Breyer, wieso gönnen sie sich als FC Bayern nicht mehr Moral? Und die Antwort von Kalle Rummenigge hätte sein müssen, warten Sie doch einfach unseren nächsten Werbeclip ab.
Sehr schön.
Also nur kurz, wer es noch nicht gesehen hat, in einem leeren Stadion stehen Alphonso Davies, Joshua Kimmich und Leroy Sané sitzt in der Kabine und sie sagen, also sie sprechen den Text von Ain't No Sunshine.
Okay, oh Gott.
Und es ist dann am Ende, weil ja dann am Ende noch das Qatar Airways Flugzeug Richtung Horizont fliegt, es ist nicht klar, ob es jetzt ist, Ain't No Sunshine When You're Gone, also liebe Fans, wir freuen uns darauf, also der Claim ist ja, wir freuen uns darauf, dass ihr bald wiederkommt. Das steht am Ende da. So, das kann jetzt entweder in Richtung der Fans gehen, kommt doch bitte bald ins Stadion zurück, wir freuen uns auf euch. Oder es ist doch der Claim von Qatar Airways, der sich aufs nächste Wintertrainingslager der Bayern freut. Und sicher bin ich mir da nicht.
Oder vielleicht bezieht sich das auf die 6.500 Menschen, die ums Leben gekommen sind während der Arbeiten an den Stadien, weil die sind nämlich auch gone. Und werden aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn man nicht Buddhist ist, auch nicht mehr wiederkommen.
Das ist
vielleicht
ja,
bezieht sich ja auch auf die.
Das ist ja gleich die Version, die das Netz daraus gemacht hat, weil dann plötzlich Särge durch die Gegend gefahren sind.
Na, siehste.
Na, also insofern ist das natürlich sofort, dafür ist Twitter ja da, sofort in Relation gesetzt worden.
Das ist auch richtig so. Ich muss los. Ich habe jetzt meinen Friseurtermin, das hilft alles nichts.
Fairerweise muss man an dieser Stelle sagen, diesen Spot hat es, nur für die Ordnung quasi, diesen Spot hat es auch bei PSG und auch bei Rom gegeben, also auch da, wo
macht
Katar...
Macht es besser.
Macht es viel besser, ne?
Das macht es viel besser. Sehr gut. Gut.
Du hast,
also,
guck mal hier, der feine Herr Beisenherz hat einen Friseurtermin bekommen, ne?
Ja, hab ich. Und weißt du, jetzt wird's noch viel besser. In meinem Falle hat sich der Friseur bei mir gemeldet.
So. Willst du vielleicht noch, musst du sagen, welcher Friseur das ist?
Das muss ich nicht sagen.
Okay.
Nee, ich glaube, die haben sowieso momentan eine absolute Anmeldeschwemme. Ich glaube, die brauchen jetzt nicht noch meine Werbung. Aber ich sage es natürlich sehr gerne. Das ist das Barberhaus in Hamburg. Ne? Super Friseur. Nein, der hat sich bei mir gemeldet. Aber ich glaube, der hat sich nur gemeldet, weil er nach langen Monaten des Lockdowns erstmal wieder an einem Kopf üben muss, wo er sagt, da kannst du nichts kaputt machen. Wahrscheinlich.
Ja, oder wo es auch nicht so schlimm ist, wenn man ein Ohr abschneidet.
Das ist ja so, genau. So. Es ist ja immer noch recht viel Ohr da. So, macht's gut, ihr Freunde. Ich muss jetzt los. Also,
bis dann. Lieb.
Morgen Abend. Wir sehen uns morgen Abend.
Ja. Tschüss. Tschüss. So, und nicht vergessen, alle in den Social-Media-Kanälen heute, ich freue mich auf die vielen, vielen Selfies vom Friseur. Das wird toll heute.
Mir ist bitterkalt. Immer wenn Mickey den Podcast verlässt. Wenn no sunshine, when he's gone.
Aber bald kommt er vielleicht wieder.
Gut.
Ja.
Morgen.
Morgen schon, 20:30 Sport 1, die Volkswagen Tailgate Tour. Und wie gesagt, wer Lust hat, mit uns zusammen Fußball zu gucken, wie war die Formel nochmal? Wir brauchen maximal 2 Fans aus einem Haushalt und das für 2 Plätze, die wir im Public Viewing zur Verfügung stellen können.
Okay, aber die müssen sich ständig bewegen, weil wer stehen bleibt, zahlt 50 Euro Strafe.
So ist es.
So ist es nämlich.
So ist es. So, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche, viel Spaß bei den großen Krachern, die auf uns zukommen, im Pokal, in der Meisterschaft und dann natürlich nächste Woche wieder in der Champions League. Gute Woche und irgendwie ist das auch, der Podcast ist auch so, ne? Wortbesitz und individuelle Klasse.
Oder wie man bei der Bundeswehr früher gesagt hat, Mike, mach hin, Tag ist keine Woche.
Tschüss.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.